Psalm 41. Wahres Glück findet, wer dem Hilflosen zur Seite steht. Wenn er dann selbst Unglück erfährt, wird der Herr ihm helfen. Ja, der Herr wird ihn schützen und ihn am Leben halten. Im ganzen Land wird man ihn beglückwünschen. Nein, niemals wirst du ihn seinen Feinden ausliefern. Der Herr wird ihn stärken, wenn eine Krankheit ihn ans Bett fesselt. Ja, du bringst seine Zeit im Krankenbett zum Ende. Nach wie vor ist dies mein Gebet. Herr, wende dich mir freundlich zu. Mach meine Seele wieder gesund. Ja, vor dir bin ich schuldig geworden. Meine Feinde reden Böses gegen mich. Wann stirbt er endlich? Wann wird sein Name endlich vergessen sein? Und wenn einer zu mir kommt, so redet sein Herz nur Lüge. Und er sucht etwas, das er gegen mich verwenden kann. Sobald er wieder draußen ist, spricht er darüber. Alle, die mich hassen, tuscheln über mich. Böses hecken sie gegen mich aus. Sie sagen, ja, das Verderben ist über ihn gekommen. Er liegt am Boden und wird sicher nicht wieder aufstehen. Sogar mein guter Freund, dem ich voll und ganz vertraut habe, der mit mir an meinem Tisch gegessen hat, der tritt mich jetzt mit Füßen. Doch du, Herr, wende dich mir freundlich zu und richte mich wieder auf. Dann werde ich es ihnen heimzahlen. Daran erkenne ich, dass du dich zu mir stellst, dass mein Feind nicht über mich triumphieren kann. Weil ich aufrichtig lebe, hast du mich aufrecht gehalten. Du lässt mich für immer ganz fest vor dir stehen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Amen.
Wir sind am Ende der Reihe Gott, du bist. Und das ging anhand von Psalmen. Heute sind wir bei diesem Psalm 41. Gott, du bist Weltherrscher. Du bist Menschenschöpfer, du bist Freudegeber, du bist Wegweiser, du bist Kraftschenker, du bist Antwortgeber. Das waren die Themen bis jetzt. Und heute ist das Thema, du bist der Heilmacher. Es ist ja sehr erstaunlich, was für ein klares Bild von Gott in diesen Gebeten von vor 3000 oder 2500 Jahren durchscheint. In einer Zeit, in der die antike Umwelt ganz geprägt war von polytheistischen Göttervorstellungen, erkennt David und die anderen Psalmbeter den einen, den wahren Gott, den Gott, der den Menschen zugewandt ist. Er weiß, Gott ist real. Gott ist da. Gott ist für uns da. Gott ist für mich da. Und so entsteht, wenn man das Alte Testament liest und auch wenn man die Psalmen liest, eine innere Landkarte, geprägt von dem Wissen um diesen einen wahren Gott. Eine Landkarte, die ausgerichtet ist an seinen Worten, an seinen Werken und an seinem Wesen. Wenn man das genau anschaut, ist das eine ungeheure Revolution in der Geistesgeschichte. Gott wird persönlich. Der eine, der Schöpfer, er wird ganz persönlich, er wird erfahrbar, weil er sich offenbart. Er wird erfahrbar in der Geschichte Israels. Er redet, er zeigt sich. Er offenbart sein Wort und sein Wesen. Er handelt, er greift ein, er offenbart sich in seinen Wundern und Werken. Wort und Wesen, Wunder und Werke. Wer diese Offenbarung glaubt, wer ihr vertraut, wer sie annimmt, bekommt ein völlig anderes Bild von Gott. Und nicht nur von Gott, sondern vom Ganzen und auch von sich selbst. Ich finde das unglaublich, dass wir sagen können, Gott ist Heilmacher. Er ist mein Heilmacher. Er ist der El-Roi, der Gott, der mich sieht. Und er sagt zu mir, ich bin der Herr, dein Arzt. Und so gibt es dann Antworten in den Psalmen, Gott ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Er ist der ewige Fels, er ist unsere Zuflucht für und für. All das sind ja unglaubliche Zusagen, die den ewigen Gott verbinden mit dem einzelnen Menschen. Und so ist diese Erfahrung Gottes, von der David herkommt und von der die ganzen Psalmen herkommen, revolutionär, lebensumwälzend, weltumstürzend. Wenn man mit Menschen heute redet, merkt man, viele haben diese Erfahrung nicht. Neulich sprach ich mit jemandem, die sagen, ja, ich muss dann mal so ein paar gute Gedanken ins Universum schicken. Ist ja schon mal gut, weil man über das Materialistische hinausgeht. Aber diese Erfahrung, dass da das Universum nicht nur ein unpersönliches Etwas ist, sondern dass statt dem ein Universum, einem Schicksal, einer unbestimmten Kraft dort ein liebender Vater ist. Das ist etwas, was wir wissen dürfen. Er ist nicht das unbekannte höhere Wesen. Das muss er jedenfalls nicht für uns bleiben, sondern er darf uns so nahe kommen, dass wir sein zugewandtes Antlitz sehen. Das hören wir ja in jedem Mal, wenn wir den aaronitischen Segen hören oder sprechen. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Das heißt, er wende sich dir ganz, ganz persönlich zu. Wir kennen, so sagt uns das Neue Testament, Gott im Angesicht Jesu Christi. David und die anderen Menschen, die uns im Alten Testament begegnen, wussten schon, dass Gott erkennbar ist. Sie sahen ihn als den treuen Gott, als Gott, der ihnen seinen Bund schenkt, der zu ihnen steht, der sie nicht alleine lässt. Zwar hatten sie noch nicht die Klarheit des neuen Bundes, weil sie Jesus noch nicht deutlich vor Augen haben konnten, aber sie haben schon sehr, sehr viel von ihm erkannt, sodass sie ganz anders durch die Welt gehen konnten. Und das spüren wir, das resoniert hier in den Psalmen. Deswegen darf Israel auch das Licht für die Heiden sein, das Licht für die Nationen und die Menschen hinweisen auf diesen Abend, diesen wahren Gott. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir jetzt im Psalm 41 etwas genauer anschauen, ich habe drei Teile, wie ich es oft mache. Der dritte ist der kürzeste, könnt ihr euch schon ein bisschen innerlich entspannen. Könnt ihr, wenn ihr möchtet, auf euren Bibeln, die ihr vielleicht dabei habt, oder auf euren Smartphones, die ihr vielleicht dabei habt, mitlesen. Ich bin jetzt einfach mal in der Übersetzung das Buch geblieben. Luther habe ich auch noch mitgebracht, aber ich dachte, wenn du es nochmal vorliest, vielleicht wird es zu lang. Egal welche Übersetzung, der Inhalt ist ja der gleiche. Drei Punkte. Der erste Punkt, Leben mit erhobenem Haupt. Leben mit erhobenem Haupt. Es ist ein wunderbares Bewusstsein in dem Sinne, wie ich das gerade schon gesagt habe, zu wissen, Gott steht zu mir und ich darf mich zu ihm stellen. Was dann im Neuen Testament so aufgegriffen wird, wir sind das königliche Priestertum, das auserwählte Geschlecht. Wir wissen, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. 1. Petrus und Offenbarung 1. Und dieses Bewusstsein des priesterlichen Lebens, des königlichen Lebens, das David als Priester und als König ja auch hatte, des Gesalbten, dieses Bewusstsein dürfen wir auch haben. Wir dürfen mit diesem erhobenen Haupt, mit diesem Gottesbewusstsein durchs Leben gehen. Und was ist dann die Aufgabe dieses königlichen, priesterlichen Geschlechtes? Es ist das, was David jetzt beschreibt, nämlich den Schwachen und Bedürftigen beizustehen. Nicht in Reality-Shows aufzutreten, sondern für andere da zu sein. Und so beginnt David sein Gebet aus diesem Bewusstsein heraus. Wahres Glück findet, wer dem Hilflosen zur Seite steht. Wenn er dann selbst Unglück erfährt, wird der Herr ihm helfen. Ja, der Herr wird ihn schützen und am Leben halten. Im ganzen Land wird man ihn beglückwünschen. Nein, niemals wirst du ihn seinen Feinden ausliefern. Der Herr wird ihn stärken, wenn eine Krankheit ihn ans Bett fesselt. Ja, du bringst seine Zeit im Krankenbett zum Ende. Nach wie vor ist dies mein Gebet. Herr, wende dich mir freundlich zu. mach meine Seele wieder gesund. So fängt David mit diesem erhobenen Haupt, mit diesem Gottesbewusstsein zu beten, ganz persönlich. Wir merken aber, dass das, was er hier beschreibt, eine Situation ist, die anders ist. Er ist offenbar im Krankenbett. Der Herr wird ihn stärken, wenn eine Krankheit ihn ans Bett fesselt. Trotz dieses erhobenen Hauptes, trotz dieser Gotteskindschaft, dieses Wissens, ich bin von ihm auserwählt, ich bin von ihm beauftragt, ich gehöre zu diesem besonderen Geschlecht, das das Licht Gottes hineinbringen soll in die Völkerwelt. Trotzdem erlebt er ja im Persönlichen nicht nur Glanz und Glitter und Glamour, sondern er erlebt auch Krankheit und Schwachheit, ja Anfeindungen. Ja, er ist der König, der sich für die Schutzbedürftigen einsetzt, so wie er es hier sagt in den ersten Versen. Er will der gute Hirte seines Volkes sein, weil er Gott so kennengelernt hat als seinen guten Hirten. Doch jetzt ist er selbst bedürftig. Jetzt braucht er selbst Hilfe, jetzt braucht er selbst Kraft, jetzt braucht er selbst Trost, jetzt braucht er selbst Heilung. Seine besondere Beziehung zu Gott bewahrt ihn nicht davor, dass er Probleme erfährt, Krankheit, Anfeindungen. Und das thematisiert er im zweiten Teil seines Gebetes. Er legt das vor Gott hin, was ihm passiert ist. Krankheit, Ablehnung, Verrat, Verleumdung. All diese traumatischen Erfahrungen gehen auch an ihm, dem auserwählten König Israels, nicht spurlos vorüber. Und deshalb nenne ich den zweiten Teil die niedergedrückte Seele. Ich denke, das sind so die beiden Extreme, zwischen denen wir uns bewegen. Dass wir auf der einen Seite wissen, wer wir sind in Christus, dass wir diese Identität leben können. Ich denke, da dürfen wir alle immer mehr hineinwachsen. Und das Wissen, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott hat mich gerufen, Gott hat dich gerufen. Es ist ein ganz großes Geschenk, eine ganz große Bevorrechtung, die wir erleben dürfen als Menschen, die Jesus nachfolgen. Und dennoch ist das andere auch da, dass unsere Seele oft niedergedrückt ist, dass die Probleme uns umgeben, dass Krankheit uns niederdrückt. Und so schaut David jetzt im zweiten Teil seines Gebetes im Psalm 41 in den folgenden Versen auf die dunkle Seite seiner Wirklichkeit, die es halt auch gibt. Und er schüttet seine Not vor Gott aus. Er nennt seine Klage, er nennt seinen Schmerz. Er nennt Schuld und Unrecht, die ihm widerfahren ist. Was andere ihm angetan haben. Und dann ist aber sehr interessant, diese Klage über, was die anderen tun und was ihn bedrängt, startet er mit einer Erkenntnis seines eigenen Schuldigseins. Oh, danke schön. Das ist, ja. Vielen Dank, Klaus. Er nimmt sich also selbst nicht aus diesem, was dort an Unrecht in den Beziehungen passiert, sondern er fängt an mit einem eigenen Schuldbekenntnis. Ja, vor dir bin ich schuldig geworden, so betet er. Er nimmt sich nicht heraus aus dem Zusammenhang von Schuld und Negativen, als wäre bei ihm alles gut und richtig gelaufen. Das setzt er vor und dann hat er aber dennoch den Mut und das Bewusstsein, das zu nennen, was ihm angetan worden ist, was seine Seele niederdrückt. Er klagt es Gott und ich lese jetzt weiter ab Vers 6. Meine Feinde reden Böses gegen mich. Wann stirbt er endlich? Wann wird sein Name endlich vergessen sein? Und wenn einer zu mir kommt, um ihn dort am Krankenlager zu besuchen, so redet sein Herz nur Lüge und er sucht etwas, das er gegen mich verwenden kann. Sobald er wieder draußen ist, spricht er darüber. Alle, die mich hassen, sie tuscheln über mich. Böses hecken sie gegen mich aus. Sie sagen, ja, das Verderben ist über ihn gekommen. Er liegt am Boden und wird sicher nicht wieder aufstehen. Ich denke, das sind traumatische Erfahrungen. Ausgegrenzt sein, verleumdet zu werden, geheuchelte Anteilnahme, tuscheln hinter dem Rücken, heimlich den Tod gewünscht kriegen, von Menschen enttäuscht werden. Vers 10, da spitzt er es zu und sagt, sogar mein guter Freund, dem ich voll und ganz vertraut habe, der mit mir an meinem Tisch gegessen hat, der tritt mich jetzt mit Füßen. Vielleicht hat die eine oder andere die Biografie von Theo Lehmann, diesem Jugendpfarrer aus der DDR, gelesen, der in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, große, große Jugendgottesdienste machte, wo einmal im Monat die zweimal hintereinander die Kirche mit jeweils 1500 Leuten füllten. Und der dann im Nachhinein, nach der Wende, erkannte, dass sein bester Freund, der, dem er die Schlüssel anvertraut hatte, um die Blumen zu gießen und die Post zu ordnen, wenn er weg ist, wenn er weg war, wenn er im Urlaub war, dass der ein Stasi-Mitarbeiter war und dass der systematisch über ihn geschrieben hat. Und das über Jahrzehnte hinweg. Und er sagt, ich krieg das nicht unter die Füße. Wie kann das sein, dass ein Mensch, der mir so nah war, dass der mich so verraten hat? Es ist etwas Traumatisches, wenn Menschen einen verlassen. Ich denke, wir haben das alle auf die eine oder andere Weise schon mal erlebt. Dass Menschen, mit denen man eng verbunden war, sich abwenden. Dass man verleumdet wird, dass über einen getuschelt geredet wird. Man hat keine Chance, sich dazu zu äußern oder zumindest eine andere Seite darzustellen. Und ich denke, das ist eine allgemein menschliche Erfahrung, die David hier darstellt. In seelsorgerlichen Gesprächen geht es oft um solche traumatischen Erfahrungen. Tiefe, tiefe Lebensenttäuschungen. Das ist das, was David beschreibt. Er hat es ja sogar erlebt, dass sein eigener Sohn Absalom ihn vom Thron versucht hat zu stürzen. Dass er fliehen musste, dass die Leute rechts und links am Straßenrand standen und ihn mit Staub und mit Steinen beworfen haben und geschmäht haben. Und dass sein Kriegsherr, der mit ihm zog und der Schwert hatte und war noch ein paar dabei, sagte, soll ich den umbringen, soll ich ihm den Kopf abhauen? Sagt David, nein, ich akzeptiere das. Gott hat es zugelassen. Es ist ein Gericht Gottes auch über mich. Und dann zu erleben, wie dann die Armeen gegeneinander kämpfen, die seines Sohnes, der ihm den Thron wegnehmen will und er, der ins Exil gegangen ist und er dann noch um das Leben seines Sohnes bittet und seine Soldaten bittet, aber schont mir den Absalom. Bitte nicht, bringt ihn nicht um und sie sind aber so voller Wut und voller Zorn, dass sie ihn doch umbringen. Und David kommt dann zurück und wird wieder auf den Thron gesetzt. Er weiß aber gar nicht, ob er sich freuen soll. Und so weint er und dann kommt der Feldherr zu ihm und sagt, das geht überhaupt nicht. Wir haben unser Leben für dich eingesetzt. Und jetzt, anstatt dich mit uns zu freuen und uns zu danken und uns zu gratulieren für unseren Sieg, jetzt machst du da noch einen und weinst über deinen Absalom, der dich ja umbringen wollte. Wir merken, dass bei David hier sich viel verdichtet in diesem Psalm. Und ich sage noch einmal, ich denke, vielleicht nicht so extrem wie er, aber solche Enttäuschungserfahrungen können wir alle immer wieder in unserem Leben machen. Und es ist gut, darüber zu sprechen. Manchmal sind diese Traumata auch sehr, sehr tief verdrängt. Es ist gut, wenn die niedergedrückte Seele das alles mal aussprechen kann. Es gab ja mal vor vielen Jahren so ein Buch, das hieß, ich weiß nicht mal, wie es hieß, von Meryl Carothers, und das hieß, du musst immer danken für alles. Und ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, man kann in allem danken, man muss aber nicht für alles danken. Und David muss jetzt nicht dafür danken, dass er das hier alles erlebt hat. Aber er darf in dem danken, weil er nämlich weiß, es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Es gibt nämlich die Wirklichkeit Gottes, des Heilmachers. Und indem er das einfach so sagen kann und ausdrücken kann, ist schon ein Stück Heilwerden, ein Stück Heilung spürbar. Und deswegen ist das die große Chance, und wir sehen das auch in diesem Psalm, dass es nicht stehen bleibt bei dem Niedergedrücktsein, bei dem Negativen. Gott führt den David weiter, er führt uns weiter und er segnet uns weiter. Er ist der Heilmacher, so wie das Thema ist, das mir gegeben wurde. Ganz persönlich ist für mich als Jugendlicher mal die Zusage aus Joel 2 ganz wichtig geworden, wo genau das ausgesagt wird. Gott erstattet uns die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben. Es gibt eine neue Zeit und Gott ist der Gott der Wiederherstellung. Er ist nicht der Gott, der uns immer vor Problemen bewahrt, aber er ist der Gott der Wiederherstellung, der Wiederaufrichtung. Und das besingt jetzt David in seinem Gebet. Mein dritter Punkt, der erste war das erhobene Haupt. Das zweite war die niedergedrückte Seele und das dritte ist jetzt von Gott aufgerichtet. Es geht los, Vers 11, mit diesem bekannten Doch, mit dem Gottfaktor, der alles ändern kann. Doch du, Herr, wende dich mir freundlich zu und richte mich wieder auf. Dann ist ein Satz, den sollten wir vielleicht lieber nicht mitbeten, da ist er noch im Alten Testament, dann werde ich es ihnen heimzahlen. Das lassen wir mal weg. Darin erkenne ich, dass du dich zu mir stellst, dass mein Feind nicht über mich triumphieren kann. Wie gesagt, David ist ein bisschen weitergekommen später in seinem Leben. Auch bei ihm gab es eine Wachstumskurve. Vers 13, weil ich aufrichtig lebe, hast du mich aufrechterhalten. Du lässt mich für immer ganz fest vor dir stehen. Und er endet mit dem Lob, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Gott erweist sich für den David hier als der Heilmacher. So hat David ihn erfahren. Für uns ist dieses Heilmachen eine wichtige Sache. Im letzten Jahr wurde ja auch in einem Prozess, so habe ich es auch gehört, im Vorstand, aber wir wurden ja auch beteiligt, nochmal gesagt, was sind denn die wichtigen Säulen für uns als Christustreff? Evangelisation, also öffentlich werden mit dem Evangelium, Jüngerschaft, Vertiefung, Begleitung, Mentoring, Gemeinschaft und als vierte Säule heil werden, Seelsorge. Und ich denke, da ist dieses drin. Wir dürfen wie David unsere niedergedrückte Seele zu Gott bringen im Gebet. Anders als David müssen wir aber nicht allein damit fertig werden. Wir dürfen den Segen der heilenden Gemeinschaft erfahren. Wir können lernen, unsere Sorgen und Ängste miteinander zu teilen, aber auch unsere Freude und Dankbarkeit. Und auch wenn jetzt 2 Wochen CT-Gottesdienstpause ist, können wir nach dieser heilenden Gemeinschaft suchen. Wir können uns verabreden, Elke sagt es schon, zum Gespräch, zur gelebten Gemeinschaft, zum gemeinsamen Gebet. Und gleich in der Anbetungszeit ist auch Gelegenheit, wie David zu beten, und miteinander zu beten, dort im Foyer werden Beterinnen und Beter sein, mit denen wir und mit denen ihr beten könnt. Gott hat uns eine große Würde geschenkt. Wir können und wir dürfen mit erhobenem Haupt leben. Und das, was wir an traumatischen Erlebnissen erfahren haben, können wir ihm bringen. Und wir können wie David auch unseren eigenen Anteil, unsere eigene Schuld bekennen. Und dann erleben wir, wie er unsere niedergedrückte Seele aufrichtet, dass er wirklich der Heilmacher ist, der Wiederhersteller, dass der Herr unser Arzt ist, unser Heiland, unser Erlöser, unser Freund. Herr, wir danken dir dafür, dass wir dich so kennenlernen dürfen, auch anhand des Zeugnisses von David, aber auch durch unsere eigene Erfahrung. Du bist der Gott, der das Haupt erhebt, der uns stärkt, der uns die Schuld vergibt und der uns neu aufrichtet. Amen.